Der Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag findet sich in Römer 13. Dort schreibt der Apostel Paulus: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist in 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst noch angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Liebe Adventsgemeinde, die allzu Erwachsenen unter uns haben in den letzten Tagen schon leicht genervt die Augen verdreht, schon wieder an Geschenke denken, schon wieder Post und Plätzchen und dies und das, was eben zu dieser Zeit dazugehört. Aber manchen geht es anders, den Kindern vor allem, aber auch jenen, die noch was positiver Weise Kindliches an sich bewahrt haben, die sich schlicht freuen, an den Tannenzweigen, die überall aufgehängt werden, die Lichterketten, die das scheußliche Grau der Novemberabende vertreiben. Jetzt ist es soweit. Jetzt können wir uns an Adventskalendern freuen, an Heimlichkeiten und Geschenken, an Wünschen und Ideen. Ich hoffe, dass viele von uns diese heimlichen Kinder bleiben und die besonderen Adventsgefühle noch kennen. Aber dieser Predigttext, der passt auf den ersten Blick ganz und gar nicht zum Advent. Da geht es doch überhaupt nicht um Weihnachten. Da geht es nicht um Christi Geburt. Paulus schreibt an eine Gemeinde in Rom. Und in den wenigen Sätzen, die wir vor uns haben, geht es um seine Erwartung eines ganz anderen Advents. Advent heißt Ankunft. Und Paulus erwartet die Ankunft des Auferstandenen. Nämlich die Erwartung, dass Christus, der Auferstandene, wiederkommt und das Reich Gottes sichtbar anbringt. Die ersten Christen damals um das Jahr 60 waren eine kleine Gruppe, eine bedrohte und verängstigte Minderheit. Sie lebten ihren Glauben meist heimlich in kleinen Gemeinschaften, warteten sehnsüchtig auf neue, bessere Zeiten. Das bedeutete für sie damals nicht einfach nur eine Verbesserung der Welt, sondern dass der Sohn Gottes wiederkommen würde, dass doch alles anders würde, dass die Welt gewissermaßen auf den Kopf gestellt würde. Hungernde würden jetzt satt und Obdachlose hätten ein Dach über dem Kopf. Sie warteten darauf, dass das Kriegsgeschrei endlich verstummt und dass die Soldaten endlich nach Hause gehen dürfen, anstatt ihren Kopf und Kragen für die Interessen der Großen riskieren zu müssen. Sie warteten darauf, dass Löwe und Lamm friedlich beieinander liegen, um alttestamentliche Metaphern aufzunehmen, dass die Ohnmächtigen mit erhobenem Haupt am Tisch Gottes sitzen können. Und wir können uns das gar nicht groß genug vorstellen. Die Christen hatten eine atemberaubende Hoffnung, eine unstillbare Sehnsucht auf das, was kommen wird. Das waren adventliche Menschen. Und zugleich mussten sie leben in der Zeit. Sie waren ja mit ihrem Glauben, mit ihrer Erwartung zwar irgendwie aus der Zeit schon herausgefallen, aber eben doch auch nicht, denn sie lebten ja noch hier und suchten sichere Wege auf den Straßen Roms. Sie erlebten die Banalitäten eines Alltags und die Schrecken der ständig drohenden persönlichen Katastrophen. Sie erfuhren Liebe und Hass, sie konnten lachen und mussten oft genug weinen. Sie begruben ihre Kinder und fürchteten die Spitzel des Staates. Und ihnen war klar, dass sie auch in anderer Hinsicht noch ganz hier und jetzt leben. Sie bekamen damals ordentlich Krach untereinander um die richtige Auslegung der Jesusworte, die sie kannten, stritten auch um die Kleinigkeiten des täglichen Lebens. Und schon damals menschelte es kräftig in der Gemeinde. Ja, schon damals ging es um Anerkennung und ein bisschen um die Ehre. Und natürlich gab es auch damals schon harsche Konflikte, weil die einen reich waren und die anderen bettelarm. Weil die einen frei waren und die anderen noch Sklaven. Und die einen waren geborene Römer und die anderen waren aus irgendwelchen Nestern in den Karpaten und aus der Weite der afrikanischen Steppe zugezogen. Glauben Sie bloß nicht, die Christen des ersten Jahrhunderts seien eine homogene Gruppe gewesen. Das können wir alles entdecken im Römerbrief. Und so schreibt Paulus am Ende seines Briefes an unsere Schwestern und Brüder in Rom um das Jahr 60, nachdem er viele Seiten mit steiler Theologie gefüllt hat, an denen wir uns bis heute noch die Zähne ausbeißen. Paulus schreibt dann ein paar schlichte Regeln. Regeln für die Zwischenzeit sind es. Lebensregeln für den Advent, für die Zeit der Erwartung. Und eigentlich ist es ganz einfach. Es geht um Rechtschaffenheit und um die Liebe. Erstens, seid niemandem etwas schuldig. Paulus schließt damit ab, was er direkt vorher noch beschrieben hat, nämlich das Verhältnis der Christen zum Staat, zur Gesellschaft, zum sozialen System, in dem sie leben. Er plädiert dabei für das, was wir Rechtschaffenheit nennen. Zahlt eure Steuern, leistet doch das, was man von euch erwartet. Zieht euch nicht heraus, haltet euch nicht für was Besseres. Die meinen, sie müssen ihre äußeren Pflichten nicht erfüllen, weil sie innerlich zur Ewigkeit gehören. Es ist gar kein Problem, wenn sie denken, kleinen Hannes einfach mit rausnehmen, dann das können wir so machen. Ich habe den einen und der hat keine Lust mehr. Ich nehme es nicht persönlich. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder Bewegungen, solche, die von Martin Luther Schwärmer genannt wurden, die wollten es noch nicht wahrhaben, dass wir immer noch zwischen den Zeiten leben, noch in der Adventszeit, also in der Zeit der Erwartung und nicht schon in der Erfüllung des Gottesreiches. Und weil sie so dachten, kümmerten die sich dann auch nicht mehr um die öffentliche Ordnung. Es ging gar nicht mehr um ein funktionierendes Staatswesen. Sie interessierten sich nicht mehr für gesellschaftliche Fragen und sie achteten letztlich auch nicht mehr auf die Regeln eines gesunden Zusammenlebens. Paulus schreibt, seid niemandem etwas schuldig, weder an Steuern noch an bürgerschaftlichem Engagement. Und heute würde er sagen, hütet euch davor, vor lauter Himmelssehnsucht die Erde zu vernachlässigen. Engagiert euch nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Gemeinwesen, in der Nachbarschaftshilfe oder im Flüchtlingsnetzwerk, als Elternbeirat in der Schule oder beim Kuchenverkauf des Sportvereins, zu dem euer Kind gehört. Ihr schuldet eurem Dorf etwas, in dem ihr lebt. Das Gemeinwesen kann nur funktionieren, wenn ihr euch genauso einbringt wie alle anderen auch. Also seid niemandem etwas schuldig. Und dann das Zweite, was er speziell für die Gemeinde in ihrer Innensicht, also in ihrem geistlichen Auftrag als Kirche Jesu Christi schreibt. Erfüllt das Gesetz, also den heiligen Anspruch Gottes an euer Leben, indem ihr euch schlicht von der Liebe leiten lasst. Sie ist das eigentliche Erfolgsgeheimnis der Gemeinde Jesu. Nämlich das Erfolgsgeheimnis der Gemeinde zwischen der großen Adventszeit, während der großen Adventszeit zwischen seinem Gekommensein und seiner Wiederkunft. Paulus denkt dabei ganz schlicht an die Liebe im täglichen Umgang miteinander, meint nicht beeindruckende Liebesschwüre, die sich Verliebte machen. Er erwartet nicht steile Versprechungen, die womöglich dann zu Enttäuschungen führen oder gar zu Eifersucht. Nein, es geht um einen Stil des Umgangs miteinander, der eben von Liebe geprägt ist. Will sagen, sieh den anderen nicht als Konkurrenten, freu dich an dem, was er hat und was er kann. Arbeite zusammen in der Gemeinde, nicht gegeneinander, jeder mit seinen besonderen Gaben. Dann ist es auch gleich viel wert, ob einer im Chor singt oder ob einer das Laubrecht, ob einer Kinder betreut oder Alte besucht, ob einer Liedzettel verteilt oder Predigten schreibt. Die Liebe achtet das alles, schätzt sein Gegenüber, freut sich und schützt den anderen. Die Liebe tut dem anderen nichts Böses. Oder noch einmal mit Worten von Paulus: Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Ist Ihnen aufgefallen, welchen Rang die Liebe hier einnimmt? Immerhin geht es nicht weniger als um das Gesetz, um Gottes Gebot für unser Leben. Also macht sich an der Liebe auch das fest, was die Bibel Gehorsam nennt. Es gab vor wenigen Tagen eine kurze, spannende Diskussion in der Gemeinde, wie denn der Gehorsam vom Stammvater Abraham zu deuten ist, der doch bereit war, für seinen Glauben seinen eigenen Sohn zu opfern. Und ich sagte dort in dem Gespräch, diese Geschichte von der Bindung Isaaks sollte nicht als Vorbild für den wahren Glauben stehen. Sie muss anders gedeutet werden. Sie soll nicht frömmigkeitsgeschichtlich, sondern heilsgeschichtlich gedeutet werden. Denn hier bei Paulus lesen wir es wieder: kein Gehorsam gegenüber Gott ohne Liebe. Nicht wer bereit ist, den anderen zu opfern, sondern wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und auch Jesus stellt die Gottesliebe und die Nächstenliebe auf dieselbe Ebene. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, mit allem, was zu dir gehört. Und das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deshalb lasst uns aufpassen, dass wir als Gemeinde nicht eine falsche Hierarchie aufbauen, als ob die speziell religiösen Themen und Veranstaltungen, in denen es ganz um Gott geht, wichtiger und höher stehender seien als die anderen Veranstaltungen und Programme, in denen der Nächste in den Blick kommt. Wenn wir hier Gott loben und ihm im Gottesdienst die Ehre geben, dann steht das nicht höher, als wenn in einem unserer Kindergärten eine Sprachhelferin versucht, einem kurdischen Kind etwas Deutsch beizubringen. Weder das eine noch das andere steht höher. Und deshalb habe ich nicht nur Fragen an jene gängige Auslegung von der Abrahamsgeschichte, ich habe auch Fragen an eine Höherstellung der Mission vor der Diakonie. Als ob es bedeutender wäre, Menschen von Gott zu erzählen, als ihnen durch Taten der Liebe zu helfen. Beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir geraten sonst in eine unheilige Schieflage. Aber jetzt zurück zu unserem Abschnitt. Rechtschaffenheit und Liebe, das sind die beiden Aspekte, die Paulus in jenem 13. Kapitel seines Römerbriefs nennt. Und was so schlicht daherkommt, ist ganz schön anspruchsvoll. Damit sind wir ein Leben lang gut beschäftigt. Und uns müsste eigentlich die Zeit des Wartens wie im Flug vergehen. Denn Gottes Reich erwartet uns, also brauchen wir jetzt nicht Angst zu haben, zu kurz zu kommen oder was zu verpassen. Wir können stattdessen aus der Liebe leben. Gottes Ewigkeit kommt auf uns zu, also können wir uns doch Zeit nehmen, wenn der andere uns braucht. Wir können Zeit investieren, ohne auf die persönliche Rendite achten zu müssen. Gottes Erlösung ist uns zugesagt, also müssen wir nicht unser Leben damit zubringen, dass wir hier und jetzt uns einen Namen machen und möglichst viel Einfluss gewinnen. Stattdessen können wir aus der Liebe leben. Rechtschaffenheit und Liebe sind die beiden Lebensprinzipien für die große Adventszeit bis zur Wiederkunft Jesu. Und es ist, als ob Paulus jetzt nochmal auf das erste Lebensprinzip zurückkommen möchte, wenn er am Ende dieses Abschnitts schreibt, das ist das dritte: Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Leben wie am Tage. Das heißt, lasst uns so leben, dass andere zuschauen können. Natürlich geht es um Rechtschaffenheit, um ein gutes Gewissen, das wir haben können. Und das zwar nicht nur gegenüber dem Finanzamt, sondern auch im direkt zwischenmenschlichen Bereich. Ehrbar leben, nicht fressen und saufen, wie es dann weiter heißt. Ganz schön deftig formuliert. Und das von der Kanzel. Fressen und saufen, gemeint ist Völlerei, Maßlosigkeit, das passt offensichtlich nicht zum Leben am Tage. Und damit ist sicher nicht nur der übermäßige Konsum von Essen und Alkohol gemeint. Ich sehe in diesem Pauluswort auch einen Angriff auf eine moderne Völlerei, einer Wegwerfgesellschaft, die ständig Neues kaufen muss und dafür den Herstellerländern viel zu wenig bezahlt. Oder die Maßlosigkeit eines Luxuslebens, das nicht genug kriegen kann und dabei den Sinn verliert für die Schönheit des Einfachen und des Schlichten. Man stopft sich voll mit Terminen, hetzt von Höhepunkt zu Höhepunkt. Das Kino, der Restaurantbesuch, die neue DVD auf dem großen Fernseher. Man stopft sich voll und merkt gar nicht, wie diese Höhepunkte immer mehr verflachen. Vor wenigen Tagen las ich einen Zeitungsartikel zu den finanziellen Folgen der neuen Völkerwanderung und zu den Auswirkungen auf unser Lebensgefühl. Dort ging es dann auch um die moderne Völlerei. Und ich möchte daraus zitieren aus dem Artikel. Da schreibt er: Die Älteren von uns erinnern sich noch an ihre Jugend, als sie eine neue Schallplatte zelebriert haben. Der Kauf war ein Ereignis. Zu Hause die Platte auf den Teller und dann 3 Stunden ungestört immer wieder genießen. Dabei jede Zeile des Begleithefts gelesen. Und in den Tagen danach immer wieder Freude an dieser einen Platte. Soweit das Zitat. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Ihr habt diese selbstzerstörerischen und untauglichen Ersatzfreuden doch nicht nötig, genauso wie jene geheime Lust am Zerstören des Glücks von anderen, denn was sonst ist Hader und Eifersucht? Ihr habt das nicht nötig, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Lesen wir den Satz einfach nochmal anders. Lasst uns leben wie am Tage, dass wir essen und trinken, wenn es an der Zeit ist. Lasst uns unsere Partner lieben und der Liebe Raum geben, dass wir einander verzeihen und dem anderen gönnen, was er hat. Lebt in der Gewissheit, dass Christus für euch sorgt und so sorgt für euer Leben, dass ihr euch an das haltet, was euch gut tut und nicht an das, was eure Sinne abtötet und eure Sensibilität immer mehr verflachen lässt. Leben wie am Tag, also jetzt schon aus der Würde und der inneren Haltung heraus leben, die durch den kommenden Tag gegeben ist, denn die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Lasst uns doch ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Und wissen Sie, wenn wir heute nach vorne in die Zukunft schauen, dann normalerweise immer im Modus der Verlängerung. Verlängerung der Gegenwart, so haben wir es doch von klein auf gelernt. Aber Advent meint etwas anderes, eine andere Zukunftserwartung. Die Prognostik bestimmt das, was sein wird, von dem her, wie es war und was ist. Aber adventliches Warten ist auf das eingestellt, was uns von der Zukunft entgegenkommt. Und man kann die Ungewissheit der Zukunft mit einem Meer vergleichen, an dessen Ufer wir stehen. Und unsere Vorausschau, unsere Planungen bauen normalerweise eine Mole, einen Damm in das Meer hinaus, das vor uns liegt. Selbstverständlich nutzen wir für diese Mole das Material des Bodens, auf dem wir jetzt stehen. Adventshoffnung dagegen sieht die Zukunft wie ein Schiff, das von drüben, von jenseits der Horizontlinie auf uns zukommt. Es kommt ein Schiff geladen bis an den höchsten Ort. Ich möchte schließen, indem wir nochmal zurückschauen in die Großstadt von Rom. Damals war es in den Großstädten nämlich nicht anders als heute. Wenn man morgens direkt vor Sonnenaufgang durch die Straßen geht, dann trifft man auf 2 ganz unterschiedliche Sorten von Menschen. Das sind die einen, die am Ende der Nacht nach Hause trotten. Einige von ihnen sind nicht einfach nur müde, sondern sie schwanken hin und her. Das sind Menschen der Nacht, der Rest, der noch übrig ist. Wie anders dagegen sind diejenigen, die schon vor Sonnenaufgang aufgestanden sind, weil sie auf den Tag zu leben und was vorhaben. Die gehen mit festen Schritten und sind in Aufbruchstimmung. Ja, man kann sagen, das sind adventliche Menschen.